Kennt ihr diesen Elefanten im Raum? Den kennt ihr alle, ne? Und deswegen reden wir auch gar nicht lang drum herum, sondern fangen an mit
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Und da sind wir, Patrick und ich. Und Patrick, ich glaube, wir fallen einfach direkt ins Haus, weil ich weiß, dass alle eigentlich nur gerade am Handy sitzen, auf Spotify warten, dass auf Süd hochgeladen wird.
Wer ist denn der Elefant im Raum, Jesko? Wer ist es?
Ja, der Jaden. Ja, der Jaden ist der Elefant im Raum. Der steht, oder wir schieben es jetzt einfach noch ein bisschen. Ich habe ja einen Teaser bei Instagram gestaltet. Ich fand den übrigens sehr kreativ.
Fand ich auch.
Super, oder?
Fand ich auch. Ich habe mich ganz kurz erschreckt, weil das ja fast schon, also wenn ich BVB-Fan wäre, hätte ich gezuckt und fast schon gedacht, dass es ein Announcement ist, was du da verkündest. Aber es war sehr kreativ,
mein lieber Mann. Aber es war kein Announcement. Es war nur, dass wir heute über Jadon Sancho in Aufe Süd sprechen. Ja, er war gestern, als ich beim Training war, gestern und heute ist immer doof im Podcast, ich weiß, aber am Montag, da ging das Training los bei Borussia Dortmund, da war er natürlich nicht da. Es war aber auch tatsächlich sehr unaufgeregt, es waren die üblichen Verdächtigen, war nicht auf dem Platz, Riasson und Rehner haben ein bisschen weniger gemacht, sind nur gelaufen. Riasson habe ich hinterher noch mit Fans gesehen, er war sehr geduldig, hat sehr viel Fotos gemacht und alle immer so, ja, gute Besserung und er am Ende nur so, Leute, mir geht's gut, es ist alles gut. Das war ganz, ganz nett, ja, aber sonst sehr, sehr unaufgeregtes Training, was die Personalien angeht, aber sehr intensiv, was die Arbeit von Niko Kovac anging. Der war so richtig auf dem Platz und hat ganz stark korrigiert, gerade beim hinten rausspielen und beim Pressen. Das haben sie extrem geübt und das ist sicherlich auch etwas, was die Mannschaft in der neuen Saison noch exzessiver machen muss bei Kovac-Vorstellung, als sie es bisher getan hat.
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir ja bereits angeteased, dass er sich in Anführungszeichen seine neue Welt beim BVB zusammenstellt. Sind natürlich in der vergangenen Saison auch einige langjährige Mitarbeiter, Athletik, Reha, Ernährungsberater gegangen. Und jetzt baut sich Kovac da seinen Kosmos, legt sehr viel Wert auf Fitness, legt sehr viel Wert auf Gegenpressing, auf Disziplin. Das wissen wir alle. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie fit diese Dortmunder Mannschaft aus der Vorbereitung kommt. Und wenn wir über Disziplin, über Fitness, über hartes Arbeiten sprechen, kommen wir jetzt zum Elefanten, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es geschafft, zu Jadon Sancho. Ein bisschen über 2 Minuten nicht über ihn zu reden. Aber natürlich kommen wir dazu. Du hast die klare Info, dass sich Borussia Dortmund, ich muss jetzt mal sagen, mal wieder, mit Jadon Sancho beschäftigt und auch mal wieder mit einer Rückholaktion. Wir legen erstmal die Fakten auf den Tisch, dann diskutieren wir das aus.
Genau, also erstmal muss ich sagen, wir haben bei uns im Transfer-Update am Montag auch sehr lange über dieses Thema diskutiert, wie wir es auch angehen, weil wir natürlich auch wissen, dass wir eine gewisse Verantwortung vielleicht dem einen oder anderen Fan gegenüber auch haben, dass wir jetzt nicht einfach nur Clickbait betreiben wollen und dass wir natürlich mit jeder noch so kleinen Schlagzeile Hoffnung bei euch Fans generieren und auslösen. Deswegen sind wir mit dem Thema schon vorsichtig. Trotzdem diskutieren wir einfach darüber intensiv.
Das Thema ist da. Da müssen wir nicht drum herum reden. Das Thema ist mal wieder da. Punkt.
Genau, das Thema ist da. Jadon Sancho steckt in der Karriere-Sackgasse. Vergangene Saison mit dem FC Chelsea über, glaube 31 Pflichtspiele in der Premier League, 8 in der Conference League, 2 im FA Cup.
Ja, über 40 Pflichtspiele, ne? Das muss man sagen, das ist schon ein ordentlicher Wert, zumindest was die Spiele auf dem Platz angeht.
Genau, die Conference League mit den Blues gewonnen. Dennoch haben sie am Ende nicht die Kaufoption in Höhe von rund 25 Millionen Euro gezogen, dann sogar in Kauf genommen, eine Strafe quasi zu zahlen von rund 5 Millionen, glaube ich, ne? Sodass er wieder zurück zu United kehrt. Ruben Amorim, der Trainer dort, hat klargemacht, dass er, aber beispielsweise auch ein Garnacho, den Verein verlassen können bei entsprechenden Angeboten. Also die stehen da auf dem Abstellgleis. Und jetzt, um zu den Fakten zu kommen, die wir auch am Montag präsentiert haben, der BVB steht in Kontakt mit der Spielerseite, auch mit dem Spieler selbst, hat das wieder auf den Tisch geholt in Sitzungen, in Besprechungen mit Sebastian Kehl, mit Lars Ricken, mit dem Scouting, mit Niko Kovac und bespricht eben diese Personalie, weil er, und das kannst du interessant dann auch machen, zu einem Schnäppchenpreis zu haben wäre. Nach aktuellem Stand hören wir 15 bis 20, also in Richtung 18 bis 20 Millionen Euro für Jadon Sancho. Kann natürlich auch sein, dass dieser Preis vielleicht sogar noch droppt in den nächsten Wochen, wenn sich nichts passiert, nichts darstellt und der Spieler eben weiterhin offen natürlich für eine Rückkehr nach Dortmund ist. Und dieser Fakt haben wir uns in mehreren Richtungen umgehört, dass sie sich da eben wieder mit dem Thema beschäftigen. Das hat uns dazu veranlasst, das Thema dann rauszuholen. Trotzdem auch wichtig zu sagen, er steht nicht ganz, ganz oben auf der Liste. Der BVB hat schon noch andere Ideen, andere Alternativen, unter anderem Facundo Buonanotte haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt hat Lars Ricken, darüber reden wir gleich auch nochmal, Jesko ja auch gesagt, nach außen, so ein bisschen auf Ruhe bedacht. Wir haben einen klaren Plan, Sebastian Kehl setzt den um. Trotzdem wollen wir mal das machen, was die Verantwortlichen hinter verschlossenen Türen machen, über ein Für und Wider, über ein Pro und Contra zu diskutieren. Und da weiß ich, dass es beim BVB schon unterschiedliche Lager auch gibt. Auf der einen Seite Sebastian Kehl ist ein großer Fan des Spielers, kennt ihn schon ewig lang. Auf der anderen Seite Niko Kovac, der ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen Skepsis hat, wie wir das ja aus dem BVB-Umfeld gehört haben, auch aufgrund dieser Geschichten eben, ne? Disziplin, Fitness, volle Bereitschaft. Und glaube, das sind Punkte, die wir jetzt auch mal hier so ein bisschen durchgehen und besprechen, Jesko.
Ja, Zirkelschluss jetzt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Fangen wir mal an mit Disziplin und Fitness. Das sind halt zwei elementare Bausteine, auf denen Niko Kovac seine Philosophie aufbaut. Ich möchte übrigens, dass wir Pro und Contra hier auch gleichmäßig verteilen, bitte. Ja, also ich möchte auch was Pro sagen, weil sonst kriege ich wieder hier irgendwelche Shitstorms ab. Aber ich fange tatsächlich damit an, weil es auch das ist, was für mich am meisten jetzt mal das ein Kontra ist. Ja, also Jadon Sancho ist nie durch übermäßig fleißige Arbeit und übermäßige Disziplin aufgefallen. Das ist auch ein Fakt. Also da braucht ihr jetzt nicht alle Schnappatmung zu bekommen. Das ist so. Sie haben bei Borussia Dortmund einfach aufgrund seiner überragenden Leistung über viele Dinge hinweggesehen, die bei anderen sanktioniert worden wären. Und zwar klarer sanktioniert worden wären und deutlicher, als das bei Jadon Sancho in seiner Zeit, gerade in seiner ersten Zeit bei Borussia Dortmund der Fall gewesen ist. Das gehört zur Wahrheit dazu und das ist halt tatsächlich ein Punkt, wie ich finde, den man klar ansprechen muss, der eben auch mit dem aktuellen Trainer einfach nicht matcht. Ja, wenn wir nur diese beiden Faktoren nehmen, dann ist das kein Match zwischen Jadon Sancho und zwischen Niko Kovac und deswegen kann ich halt auch die Skepsis von Kovac total verstehen. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Pro. Er wäre halt genau der Spielertyp, den du gebrauchen könntest. Ne? Einen, den du hinter die Spitze stellen kannst, den du ein bisschen hängend in der Spitze spielen lassen kannst, den du aber dann auch mal über außen kommen lassen kannst. Das ist halt von der Veranlagung und über die Veranlagung brauchen wir ja gar nicht sprechen. Ne? Auch ich bin ein Riesenfan von Jadon Sancho. Ich habe ihn geliebt in der ersten Zeit, in der er da war. Ich hab's, es war einfach, das ist so ein Spieler gewesen, wo du den Fernseher angemacht hast und gesagt hast, geil, ich gucke mir ein Spiel an, weil der spielt damit. Und genau, und das ist ja auch die Basis, auf der die Fans ihn so vermissen. Ne? Die vermissen ja genau diese Magie, diese Sancho-Magie, die der gerade in seiner ersten Zeit ausgestrahlt hat, die eigentlich seitdem fast kein Spieler mehr nach Dortmund gebracht hat, wenn man ehrlich ist.
Geht mir auch so, Jesko. Das ist dieses Überraschende. Das war beim BVB über eine lange Zeit mein Lieblingsspieler. Ich meine, 158 Einsätze, 53 Tore, 67 Scorer. Das ist schon ein Brett, was er
da war der ein Baby,
hingelegt hat.
Da war der ein Baby. Ja, da hat er gerade erst, man dachte, jetzt fängt er gerade erst an, dass das schon sein Peak sein sollte bisher. Das hat ja keiner kommen sehen.
Und Jesko, der ist immer noch nur 25, eigentlich in einem absoluten Top-Fußballalter. Ja. Viele denken, der ist ja 28, 29, 30. Nee, der ist erst 25. Das heißt, was das angeht, auch in einem Top-Fußballalter, die grundsätzliche Bereitschaft ist da. Das heißt, wenn du als Spieler, kann jetzt nicht ins Detail gehen, da müsste ich lügen, weil ich die Zahlen nicht kenne. Ich glaube, so sehr wurde auch noch nicht darüber gesprochen, zu was er dann überhaupt bereit ist in Sachen Gehaltsreduzierung, weil das ist ja auch ein ganz großes Thema.
Das nächste Kontra eigentlich, ne?
Ja. Ist eigentlich das nächste Kontra.
Was verdient er in Manchester?
Ich kann es auch nicht ganz genau sagen.
Roundabout 20 Millionen.
Ja. Also wenn alles mit Bonus und sowas zusammenkommt, sind wir schon in der Richtung. Und das ist natürlich ein irre hohes Gehalt, was sich der BVB natürlich nicht im Ansatz leisten kann, nicht im Ansatz leisten will. Und klar ist, wenn du ihn dann holen würdest, dann ordnet er sich schon natürlich in der Kategorie der, vielleicht nicht top, aber schon absoluten Besserverdiener ein mit 8, 9 Millionen Euro.
Ja.
Also in der Pyramide recht weit oben. Also das das ist schon auch ein Grund der Skepsis, natürlich, um ein Kontra zu haben, der dritte Anlauf, das ist auch das, was den BVB ja auch intern so ein bisschen unschlüssig macht.
Rückholaktionen waren in den vergangenen Jahren nie wirklich erfolgreich.
Beim
BVB. Ja. Ne? Also siehe Mario Götze, also klammern wir vielleicht Mats Hummels mal aus, aber siehe Götze, siehe Sahin, siehe Kagawa, das ist alles in die Hose gegangen. Ne? Das hat dann einfach, du klammerst dich dann an einen Traum, und das lese ich auch bei ganz vielen Fans so raus, die klammern sich halt an diese erste Zeit von Jadon Sancho und erwarten dann auch von ihm, dass er zurückkommt und genau das liefern wird.
Ja, und die zweite Zeit, Jesko, wurde mir auch in manchen Teilen ein bisschen zu sehr romantisiert und zu schön gesehen.
Das kam halt durch das, durch diese Champions League Erfolgsgeschichte dabei. Ja, ne?
Genau. So, aber trotzdem ist er ein Unterschiedsspieler, ist einer, der
kann er sein. Ja.
Das sein kann, in Dribblings gehen kann wie kein Zweiter. Wir dürfen auch nicht vergessen, Jesko, du hast sehr viel Fett abbekommen dafür, deswegen will ich jetzt mal eine Lanze auch für dich brechen. Der BVB hat im System von Niko Kovac keinen klassischen Flügelspieler. Auch ein Grund, beispielsweise nicht auf Johan Bakayoko gegangen sind. Für mich ist Bakayoko für diese Summe eigentlich ein No-Brainer. Für 17, 18 musst du den eigentlich machen, meines Erachtens. Nur wenn der Trainer halt sagt, ich habe eine andere Idee, ich will eine hängende Spitze oder vielleicht einen in den Halbräumen oder vielleicht auch auf der 10, dann muss man vielleicht umdisponieren. Aber all das kann Jadon Sancho, das wissen sie auch, das weiß Lars Ricken, das weiß Sebastian Kehl, das weiß Niko Kovac, das ist auch ein Pro, was sie intern besprechen. Und natürlich braucht er jetzt keine große Anlaufzeit. Ich meine, er fühlt sich in Dortmund wohl, das ist sein Sehnsuchtsort, da hat er immer noch ein paar Freunde, auch wenn jetzt Marco Reus nicht mehr da ist, aber trotzdem ist das so der Verein, wo er sich einfach wohlfühlt, wo er groß geworden ist. Das heißt, Zeit zum Adaptieren bräuchte er jetzt auch nicht groß. Aber Jesko, du hast ja auch nochmal die Statistiken angeguckt.
Ja, das ist wirklich erschreckend, muss ich sagen. Also der Jadon Sancho, der Dortmund 2021 verlassen hat, ist nie wieder irgendwo aufgeschlagen. Den hat es nicht mehr gegeben. Der hat in keinem Jahr in der Premier League zweistellig Scorerpunkte gesammelt. Nur, also jetzt nehmen wir nur Liga-Werte, ja. Hat er nicht. Und das zeigt dann auch, dass da irgendwas seit dieser Zeit halt schiefgelaufen ist. Der ist halt einer, der braucht Liebe, ne? Der braucht Geborgenheit, der braucht halt auch das Urvertrauen. Und da ist die Premier League und da ist so ein Club wie Manchester United wahrscheinlich auch ein Stück kälter, als es ein BVB ist, mit den ihn liebenden Fans, auch mit einem Rücksicht nehmenden Vorstand, mit einem Rücksicht nehmenden Umfeld. Da ist halt England anders gepolt. Das könnte jetzt auch schon wieder ein Pro sein, ja, dass einfach Dortmund genau am Ende dann doch der richtige Ort ist. Ich finde, es spricht nicht unbedingt für ihn, wenn er so etwas braucht, um Topleistung zu bringen, dann ist er für mich kein Top-Profi, weil Top-Profis, die gehen halt woanders hin und spielen genauso stark wie in anderen. Aber es gibt halt solche Fälle immer wieder. Manchmal gibt es einfach auch dieses emotionale Match, was du brauchst als emotionaler Fußballer. Und dann könnte das natürlich schon passen für
James. Wobei aber Jesko einen ziemlichen Sprung gemacht haben soll. Ich weiß, es konterkariert jetzt natürlich die Situation bei United. Bei Chelsea finde ich es auch nicht selbstverständlich, auch wenn er da jetzt auf...
In der Persönlichkeit meinst du einen Sprung
gemacht? In der Persönlichkeit, ne, einen Sprung gemacht. Ne?
Also der ist nicht mehr der 19, ne? Der ist nicht mehr 20, der ist jetzt eben 25.
Ist nicht mehr der nachts über den Phoenixsee joggt oder irgendwie nachts zockt, weil er nicht schlafen kann. Also das ist schon... Da ist er schon nochmal gereifter, erwachsener geworden und so, ne? Also das ist sicher interessant. Das sind viele, viele Punkte, viele Pros und Kontras, die man, glaube ich, besprechen kann. Ich fände es sehr interessant, wenn ihr uns mal eure Meinung schickt.
Immer gerne. Ne? Also in anständigen Worten nehmen wir auch sehr gerne Kritik entgegen. Also ich muss jetzt mal aus meiner Warte sagen, mir hat sogar jemand vorgeworfen, ich wäre nicht kritikfähig. Das finde ich hochinteressant. Ich habe mit zwei Kollegen, die mich wüst beschimpft haben und sehr persönlich beschimpft haben bei Instagram, habe ich diskutiert. Nachher war es auch auf einem Niveau, wo ich mich dann gerne unterhalte. Und es war dann interessant am Ende, sage ich mal so. Aber also schickt uns gerne eure Meinung, eure Ideen zu Jadon Sancho. Ich weiß, dass auch da die Meinungen sehr auseinandergehen. Es gibt natürlich diese total emotionalisierte Bubble, die schreit, ja, bringt ihn uns zurück. Dann gibt es natürlich auch so ein paar, muss man auch ehrlich sagen, Social Media Journalisten, die das jetzt ausnutzen und sich da voll draufhängen und behaupten, sie hätten es schon immer gewusst, dass der ja zurückkommt und das sei alles ganz nahe und es würde funktionieren. Aber versucht euch mal immer so ein bisschen, ne, wir haben euch ja jetzt wirklich viele Pros, viele Kontras, wie ich finde, auch sehr neutral und sehr objektiv versucht darzulegen. Ja, ich bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist.
Ja, und vor allen Dingen, Jesko, wenn ich da nochmal drauf einhaken kann, auch wenn ich jetzt der bin, der eher positiveres Feedback in der letzten Folge bekommen hat, weil ich vielleicht das ein oder andere oder die ein oder andere Meinung hatte, die vielleicht auch ja die Fans haben.
Massenkompatibler.
Vielleicht massenkompatibler ist, genau. Also nur weil es jetzt gerade keine Transfers gibt, kann ich, auch wenn ich über Transfers berichte, nichts dafür, kann Jesko nichts dafür, kann ja, also wir geben ja auch immer nur das wieder, was wir mitbekommen, was wir hören, ordnen die Dinge dann ein, versuchen sie einzuordnen und deshalb, Kritik ist super geil, ist super wichtig, auch der Austausch, auch andere Meinung, ja. Aber macht das alles mit der nötigen Portion Respekt, auch wenn da vielleicht mal eine Meinung fällt und einer sagt, der Jadon Sancho soll nicht kommen, unserer Meinung nach, oder der soll kommen, versucht das alles ordentlich einzuordnen. Was vielleicht noch ganz interessant sein kann, Jesko, bei Jadon Sancho, wir reden ja gleich nochmal über die Transferpläne vielleicht auch des BVB oder was die so vorhaben, haben wir auch in der vergangenen Folge schon eigentlich sehr ausführlich gemacht. Ich glaube nicht, dass bis Saalfelden, bis zum 4. August, bis zum Auftakt ins Trainingslager etwas in Sachen Zugänge passieren wird, auch wenn Lars Ricken das ja angekündigt hat, dass es schon noch 2-3 Transfers geben könnte, vielleicht auch geben soll. Im Kicker, in einem Interview hat er das gesagt. Ja, wie ich das höre, hat der BVB gerade einiges auf dem Zettel, sich am Anschauen. Er arbeitet vielleicht auch das ein oder andere Profil, ist aber so ein bisschen auch in der wartenden Stellung. Ich weiß, es sind noch 35 Tage, für meinen Geschmack ist der BVB auch ein bisschen zu spät dran, aber trotzdem, man kann zumindest in manchen Teilen verstehen, der Markt ist extrem überhitzt. Spieler wie beispielsweise Diomandé, der zu Leipzig für 20 Millionen Euro gegangen ist, war auch beim BVB auf der Liste, auf dem Zettel, haben sie aber gesagt, für die Kohle noch nie irgendwie ne, unter Beweis gestellt, dass er das drauf hat, ist man dann doch ein bisschen zögerlich. So, da habe ich lang gesprochen, das kann aber bei Jadon Sancho vielleicht auch mit jeder Zeit, die vergeht, verstreicht, ja. Das war das, was ich meinte, mit einem Preis, ja. Der vielleicht noch droppt, dann irgendwann aus der Not heraus dann die Möglichkeit dann auch geben, dass der Spieler vielleicht sagt, ich gehe so weit runter vom Gehalt oder dass der Verein sagt, ja gut, wir sind nicht mehr bei 20, wir sind vielleicht bei 15 mit Boni oder so, ne? Also das auch weiß man Argument, alles nicht.
Ja, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche. Ja, auch ein Argument, was intern auch gefallen ist, dass sie eben sagen, wenn wir jetzt unser Geld raushauen und dann kommt Manchester United am 25. August und sagt, ey, wir sind den Sancho nicht losgeworden, wir machen es für den Preis, dann sagst du, würden wir machen, jetzt können wir es aber nicht mehr machen, weil jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist natürlich alles auch ein bisschen Gezocke. Ja, das muss man ehrlich sagen, das ist alles ein bisschen Gezocke. Wenn du am Ende jetzt mit noch 2 oder vielleicht sogar 3 Spielern dastehst, die du unbedingt haben wolltest und die bis zum 1. September gesigned hast, dann bist du halt der Gewinner von dem Gezocke, ne? Und dann kann ich mir vorstellen, ist die Meinung auch wieder eine ganz andere. Kann aber auch nach hinten losgehen, ne? Ich kann auf Rot und ich kann auf Schwarz setzen.
Trotzdem, glaube ich, ist der BVB gut daran beraten. Jesko, ich weiß, auch wenn sie ein bisschen warten wollen, vielleicht die Schäfchen früher im Trockenen zu haben, nicht so lange zu warten wie im letzten Winter-Transferfenster, als man an Last Minute auf Cherki, Rashford und sonst wen gegangen ist, sondern das vielleicht alles ein bisschen früher anzugehen. Ja, es wird sicherlich noch interessant die nächsten Tage und ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann beim BVB knallt und passiert, wenn vielleicht keiner damit rechnet und irgendwann diese Ketchup-Flasche, an der man schüttelt und rüttelt, dann rausploppt. Dann ich weiß Spieler. Gar nicht, Jesko, was für eine Struktur wir haben, ob wir vielleicht kurz, weil es passt, die eine Fanfrage
Komm, wir haben keine Struktur. Oder wir reden wir immer machen einfach. Komm, mach einfach. Ja, hau sie rein. Hast du sie griffbereit?
Ja, ich habe sie griffbereit, weil wir jetzt gerade so über Transfers sprechen. Und zwar habe ich oder haben wir eine Nachricht bekommen auf Twitter, oder X, wie es heute heißt, von jemandem, der sich Gerüchteküche nennt. Major 1524736 ohne Foto, finde ich immer geil, dass wir auf Twitter mit irgendwelchen anonymen Menschen, macht doch mal wenigstens ein Bild von euch rein, das verstehe ich immer nicht, ne? Aber ja. Naja, er schreibt auf jeden Fall, weil ich nach dem geplatzten Nwaneri-Deal behauptet habe, dass der BVB jetzt quasi bei Null anfängt. So, und dann kam ein paar Tage später oder kurz danach dann die Nachricht, dass der BVB an Facundo Buonanotte dran
ist. Das war Brighton. Nämlich der eigentliche Skandal in der letzten Folge. Du hast gesagt.
Ich habe gesagt, ja, das war genau.
Das war der Skandal.
Ja, genau. Ja, das war der eigentliche Skandal. Ja. Jesko lenkt ab. Er hat das noch nicht verkraftet, dass ihr ihn da so überfallen habt.
Tatsächlich, für mich ist das eher ein Ritterschlag. Im ersten Moment war ich total schockiert, weil in meiner Welt gibt es sowas gar nicht, dass ich andere Menschen einfach persönlich beleidige. Wirklich beleidige. Mhm. Aber mittlerweile bin ich da A, hochentspannt und B, ist das eher ein Ritterschlag, dass ich vielleicht eine andere Meinung vertrete als die Masse.
So, mach du weiter. Ja, ganz kurz, du musst immer dran denken, Jesko, wurdest du schon mal beleidigt am Trainingsgelände oder irgendwo unterwegs?
Nein,
weil das finde ich immer geil, man wird so oft beleidigt.
Ja, ja.
Und manchmal schreibe ich dann, ja komm, morgen am Trainingsgelände oder morgen
diskutieren wir das mal aus.
In München vom Sender, komm her und dann reden wir und dann ist niemand da. So, ne?
Alles gut, es ist auch überhaupt kein Problem. Ich bin
easy. Ja. So, also Gerüchte.
War auch nicht das erste Mal, ne? Deswegen, also nur da hat es mich total überrascht. Aber alles gut.
Dickes Fell. So, oben schreibst du ja, die beschäftigen sich mit dem Transfer. Gehört das dann eher zu Kontakt aufnehmen oder schon zu Sachen aktiv vorbereiten? Oder sind das alles fließende Übergänge? Und was sollte fängt wieder bei Null an bedeuten? Hat ja einiges ausgelöst, deine Aussage. Und habe ich ihm versprochen, du, die Frage beantworte ich dir ganz gerne in der nächsten Podcast-Aussage. Und in Sachen Transfers und auch der Vorbereitung von Transfers gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ist es beispielsweise der Chef-Scout, der die ersten Drähte legt zum Spieler, zur Familie? Ist es vielleicht ein enger Mitarbeiter im Verein? In der letzten Instanz beispielsweise in Frankfurt, Markus Krösche, der führt jetzt nicht die ersten Gespräche, das sind eher seine Scouts. Er kommt dann irgendwann in den letzten Schritten mit dazu. Beim BVB macht beispielsweise sehr viel Laurent Bousset, Sebastian Krug als Chef-Scout, die da natürlich aktiv sind. So, jetzt habe ich ja gesagt, bei Nwaneri war es dann so, dass ich den Korb eingefangen habe und dann quasi bei Null anfangen. Das heißt natürlich nicht, dass der BVB nicht Profile erstellt hat, nicht viele Spieler auf ihren Shortlist oder auf nicht Shortlist, ja eine Shortlist, deswegen nicht viele, aber eine Liste hat mit vielen Spielern und die dann irgendwie Stück für Stück einengt. Was ich nur meinte mit aktiv vorbereiten, ist dann natürlich ein großer Unterschied und das weiß ich von Vereinen wie Leverkusen, wie Leipzig, auch Frankfurt oder Stuttgart, die teilweise dann dreigleisig planen mit einer Position und mit drei Spielern vielleicht ähnlich weit sind und aber für sich die Idee haben, das ist unsere A, B, C Lösung. Das macht der BVB, so hören wir es zumindest auf dem Transfermarkt, nicht so ähnlich, sondern dann doch ein bisschen anders. Gehen dann vielleicht mehr in die Wunschlösung rein, versuchen die mehr zu überzeugen und stehen dann jetzt, würde ich nicht sagen, blitzeblank, aber zumindest ein bisschen unvorbereiteter da, wenn es dann an die Optionen B, C, D geht. Was man auf der anderen Seite ja irgendwie auch gut finden kann, dass sie die Spieler nicht irgendwie hinhalten. Aber, und das hatte ich damit gemeint, quasi bei Null anzufangen, was kann denn der Spieler überhaupt verdienen in Dortmund? Weiß er das? Ist er darüber informiert? Wie ist denn seine Gehaltsstruktur? Welche Vorstellung hat er, wenn er nach Dortmund kommt? Wie ist vielleicht auch, diese Gespräche führen Sie auch, das familiäre Umfeld? Wie gefestigt ist der Spieler in mentaler Natur und mentaler Stärke vom Charakter her? Vielleicht auch mal vorgeführt beim Berater oder auch vielleicht beim abgebenden Verein, könnt ihr euch das vorstellen, was wäre eine mögliche Lösung oder ein Modell? Und wenn noch nicht über Zahlen gesprochen wurde oder konkret mal, oder muss es nicht mal konkret, du kannst Summe X, aber zumindest es diesen Austausch gab, dann meine ich, ist man bei quasi Null. Und da fängt man dann halt wieder an. Jetzt ist es mit Facundo Buonanotte so, dass ein deutscher Spielervermittler dazwischen geschaltet ist, den der BVB kennt. Jan Koto damals unter anderem mit drinne gewesen. So, das heißt, die Drähte sind da schon kurz, deswegen auch ein gutes Verhältnis. Aber das war das, was ich meinte. Und da hat die Aussage vielleicht dann doch für Wirbel gesorgt beim einen oder anderen mit bei Null anfangen. Es gibt Transfers, die schon so weit vorbereitet sind, dass wenn Option A wegfällt, du einfach auf B gehst und sagst, jetzt sind wir da, jetzt holen wir dich, jetzt gehen wir voll rein. Und so weit sind sie eben nicht aus den Ursachen und Gründen, die wir gerade eben schon erwähnt haben.
Jetzt bin ich aber auch ehrlich, genau das haben wir letztes Mal aber auch mit eingeschätzt. Ne? Da habe ich auch gesagt, dass die natürlich eine Flipchart da stehen haben, wo Spieler draufstehen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt einen wegwischen und dann ist das leer. Ne? Mhm. Also auch da waren wir eigentlich richtig unterwegs. Du, einer, der im Winter gekommen ist, der unfassbar eingeschlagen hat, ist Daniel Svensson.
Ja.
Der ist ja sogar bei den Kollegen, bei der renommierten, ich glaube, man kann sich, das ist ja höchste Tradition im deutschen Fußball, dass der Kicker eine Rangliste des deutschen Fußballs erstellt. Mhm. Es darf keine andere geben, wenn da nicht Kicker drüber steht. Und da bin ich auch völlig fein mit.
Ja.
Da war Daniel Svensson als Linksverteidiger die Nummer 1. Nach einem halben Jahr Bundesliga ein Spieler, den im Winter selbst manche Experten nicht kannten. Mhm. Der ist wirklich eingeschlagen beim BVB wie eine Bombe. Sein größter Fan ist sein Trainer. Das ist natürlich als Spieler immer sehr von Vorteil, wenn du weißt, okay, der Trainer, der steht auf mich und der steht hinter mir. Also Niko Kovac, ein Riesenfan von Daniel Svensson, zu Recht, wie ich finde. Das hat uns aber dann auch mal dazu veranlasst, jetzt zu sagen, gucken wir mal auf die kommende Saison. Gehen wir davon aus, dass Niko Kovac Dreierkette spielen wird mit zwei Schienenspielern. Wer ist denn auf dieser Schiene eigentlich die Nummer 1, sowohl links als auch rechts? Und ich würde sagen, da wir jetzt schon über Daniel Svensson gesprochen haben, bleiben wir mal auf der linken Seite. Die Auswahlmöglichkeit links, nehmen wir jetzt einfach mal Svensson und Ben Sebaini. Ben Sebaini natürlich auch ein Kandidat für hinten. Das hat er auch sehr gut gemacht in der Dreierkette. Sollte aber Schlotterbeck wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein, dann wird er diese Position ausfüllen. In der Mitte wird dann wahrscheinlich Waldemar Anton oder Emre Can spielen. Und rechts Waldemar Anton oder Niki Süle. Das heißt also, für mich ist Ben Sebaini schon in erster Linie eigentlich einer, der etwas weiter außen verteidigt und auch diese Schienenverteidigerposition ausfüllen kann. Aber wenn es soweit kommt, Schlotterbeck kommt zurück, ist für mich Ben Sebaini auf der linken Seite klar die Nummer 2 aktuell, weil einfach Svensson diese Rolle so überragend ausfüllt.
Ja, also ist definitiv ein berechtigter Punkt. Bei Rami Ben Sebaini ist es so, er kam ja damals ablösefrei. Sebastian Kehl hatte damals die klare Vorgabe, einen ablösefreien Spieler für die linke Seite zu holen, war sich dann sehr früh auch mit dem Spieler einig. Damals, und das finde ich, wird manchmal vergessen, in Gladbach, auch in der Champions League, aber auch in der Bundesliga, hat er schon auch seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Ne? Ja. Gute Quoten gehabt, gefährliche Assists, gute Halbflanken auch.
Manchester City damals übrigens auch mit dem Auge auf ihn.
Ja, richtig. Damals auch selbst einige Treffer erzielt. Deshalb so dieses Offensive hat er. Das hat er in Dortmund aber auch meines Erachtens noch viel zu wenig gezeigt. Deshalb bin ich schon bei dir. Aktuell hat Daniel Svensson das Momentum auf seiner Seite. Ist einfach giftiger. Ist irgendwie auch ein Lieblingsschüler von Niko Kovac, und deswegen
gehe ich
da schon mit dir mit.
Aus Gründen. Ja. Also jetzt nicht, er ist sein Liebling, weil er ihn einfach mag, sondern er hat ihn überzeugt.
Ne? Ja, klar.
Er hat ihn einfach überzeugt. Übrigens, nette Anekdote vielleicht, Pressekonferenz, Clubweltmeisterschaft, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr welche, ich habe so viele gehabt, ich weiß nicht mehr welche. Aber da wurde Niko Kovac mal gefragt, ich glaube, es war bei der Pressekonferenz, wer denn technisch der beste Spieler im Kader sei. Und da hat er gesagt, Rami Ben Sebaini. Wenn er sehen würde, was der mit dem Ball im Training teilweise macht, das wäre schon der Wahnsinn.
Erinnert mich so ein bisschen an Rafa Guerrero, ne? Also da hat auch immer jeder gesagt, als Außen- oder Schienenspieler, dass der quasi der Spielmacher und die Beste im Training irgendwie die beste Qualität hat oder die beste Technik hat, ne? Also, aber über den übrigens auch oft diskutiert wurde und die Fans ihn teilweise auch kritisiert haben, obwohl er im Spiel nach vorne wahrscheinlich einer der Besten war, ne? Aber
ja, beim Spiel nach
manchmal
hinten
dann auch nach hinten nicht ein bisschen so lauffaul.
Ja, ja. Ja, nach hinten, weil ich glaube, da war tatsächlich eher das nach hinten das Problem. Also würden wir sagen, Svensson auf die 1, Ben Sebaini der Contender und Riasson der Backup. Weil den Riasson, den haben wir halt eigentlich auf der rechten Seite. Und da kommen
den wir haben hin. Wir eigentlich auf der rechten Seite.
Ja, und das finde ich ein total, für mich, ich habe tatsächlich, seitdem wir darüber auch diskutiert haben, habe ich darüber richtig nachgedacht. Habe gesagt, was spricht eigentlich für wen? Ich kann gar nicht sagen, dass Riasson meine Nummer 1 ist, obwohl ich ihn auf dieser Position, Achtung, wir reden immer über den Schienenspieler in der Fünferkette, obwohl ich ihn, ich finde den fantastisch. Der bringt alles mit, worauf ich auch Bock habe, was auch so eine Mannschaft wie der BVB braucht. Vollen Einsatz, rennt sich die Lunge aus dem Leib. Mit dem Ball ist es auch besser geworden seit seiner Ankunft in Dortmund. Sicherlich immer noch ausbaufähig, aber ist halt auch einfach als Typ, finde ich den geil. Weil das ist auch mal einer, der auch mal zum Gegner sagt und sagt, komm, was willst du denn von mir? Ne? Was, komm doch mal her. Mit irgendeinem hat er sich doch mal fast geboxt, oder?
War das Kingsley Coman im Klassiker.
Genau.
Die Bayern, wo es dann in den Katakomben noch mal heiß weiterging. Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
So, finde ich als Typ super. Aber wenn ich jetzt nur die Position des Schiedenspielers sehe, dann ist von der Achtung, ja, nicht, dass alle jetzt Herzinfarkt kriegen, Achtung, von der Veranlagung her, eigentlich Jan Couto der bessere Spieler.
Ja, Ja, ich glaube, da kriegt keiner einen Herzinfarkt. Das ist so, das haben die letzten Jahre auch in Spanien gezeigt und nicht umsonst waren da etliche Clubs an ihm dran. Er hat es natürlich nicht unter Beweis gestellt. Das war bislang eine Flop-Saison, das weiß er selbst.
Inklusive Club-WM, auch da war er nicht gut.
Richtig, so. Trotzdem haben sie natürlich noch die Hoffnung, haben wir letzten Podcast thematisiert, auch mit einem speziellen Fitnessplan, den Kovac ihm gegeben hat, ihn fit zu bekommen, in die Spur zu kriegen. Genau, ich finde Svensson Riasson geil, ich liebe so Spielertypen. Ich hab das auch mal gesagt, ich glaube in einem Live-Auftritt bei den Ruhrnachrichten war das in der Kneipe und habe so Halbzustimmung bekommen. Ja, genau. Aber da habe ich gesagt, eigentlich ist mir es doch irgendwie lieber, 11 Svensson und Riassons zu haben, als irgendwie nur 11 Schönspieler. Da war da so ein bisschen zögerliche Hände nach oben. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe natürlich, oder wenn ich mir die BVB-Mannschaft angucke, was da vor 10, 11, 12 Jahren unter Klopp teilweise für Spieler gespielt haben, die in der oder von der Qualität her eigentlich niemals Meisterspieler waren, aber solche Spieler und Kampfschweine im positiven Sinne brauchst du dann eben auch. Trotzdem, Svensson und Riasson geht dir, glaube ich, manchmal auch, ja. Genau, du brauchst einen gesunden Durchschnitt, aber wenn du beide auf den Flügeln hast, geht dir vielleicht auch manchmal so ein bisschen dieses Kreative, was es auch geben kann, verloren. Deswegen finde ich dann schon entweder Svensson oder Riasson und einer zumindest, wenn sie bei Ini oder Koto, sollten dem Spiel vielleicht etwas Besonderes geben können. Finde ich trotzdem, Jesko, finde ich, kann man auch die Frage mal diskutieren, weil wenn wir über Verstärkung reden, dass der BVB vor allen Dingen in der Offensive schaut, vor allen Dingen auch mal auf der Sechserposition. Ist das aber nicht trotzdem eine Position, auf der man eigentlich auch nochmal Ausschau halten müsste, weil es sind 4 Spieler für natürlich 2 Positionen auf dem Flügel, die aber ja in dem System von Kovac 3-5-2 oder ne, mit so einer Doppelspitze, klare Schienenspieler. Oh, Schellt bei dir?
Ja, Schellt bei mir. Ich lasse es schellen.
Ja. Lieferando oder was?
Ja. Pizza kommt. Nee, ich lasse es schellen.
Okay. Trotzdem finde ich, kann man schon auch mal darüber diskutieren oder die Frage stellen, ob man denn wirklich, wenn man Titel holen will, was Lars Ricken ja gesagt hat, der DFB-Pokal ist vielleicht der in Anführungszeichen leichteste Weg, einen Titel zu holen. Braucht man da bei einer Dreifachbelastung nicht vielleicht noch einen Spieler, der irgendwie den Unterschied ausmachen kann?
Ja.
So. Also ja. Fünferkette, ja. Dreierkette, immer mal ein Verletzter.
Ich komme dann natürlich wieder mit meinem Argument und sage, irgendwann muss ich halt aufpassen, dass ich nicht zu viele Profis im Kader habe, ne? Dass der Kader nicht zu teuer wird. Aber grundsätzlich ist auf der Position, ne? lass mal auf links, lass mal den Svensson ausfallen und lass mal den Schlotterbeck noch nicht zurück sein. Ja, dann hast du nur noch Benze Baini da und dann musst du halt immer wieder hin und her schieben, alles Mögliche. Also ein polyvalenter Verteidiger würde dir sicherlich noch ganz gut zu Gesicht stehen.
Was sagst du auf der rechten Seite? Jetzt macht der Hund, nicht, dass er den Postboden jetzt beißt, ne?
Ja, nee.
Sag nur mal Hallo. Was hast du auf der rechten Seite? Also wer ist bei dir da vorne? Ist es dann irgendwie systemabhängig?
Jetzt muss ich doch mal eben zum Hund gucken.
Ja, schau mal eben. Ihr seht es gerade nicht, aber wie er den Postboten gerade zerfleischt. Ja.
Die Kleine vor allem. Die Kleine. Ja. Lucy, komm mal her. Lucy, komm mal her. Sofort wieder zurück. Schneiden wir das raus, entscheiden wir gleich. So, da bin ich wieder.
So, da ist er wieder. Jesko.
Ja.
Was musstest du machen gerade eben? Erzähl.
Hund einfangen. Musst du eben Hund einfangen.
Sehr gut.
Wo waren wir thematisch?
Wir waren thematisch. Ich wollte von dir eigentlich wissen, Moment, dann nutze ich hier gerade eben die Zeit, denn Marius Bülter wechselt zum 1. FC Köln. Na, da haben die Kölner, gibt ja wahrscheinlich auch ein paar BVB-Fans, die dem FC die Daumen drücken aus Verbundenheit zwischen den Ultralagern. Ja, ein absoluter Mentalitätsspieler, aber auch ein Ex-Schalker. Ne? Und über Schalke wollen wir im Podcast natürlich nicht so viel sprechen. Nicht, dass die BVB-Fans. Nee,
oh Gott.
Ich wollte eigentlich wissen, Koto oder Rias, von wen, das habe ich nicht so ganz rausgehört, wenn du jetzt auf der rechten Schiene dann bevorzugen würdest.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Julian Riasson nehmen, weil ich weiß, was ich bekomme. Langfristig würde ich aber auf jeden Fall Jan Koto immer mal wieder eine Chance geben, um zu sehen, was er mir geben kann.
Mhm.
Das ist eine sehr diplomatische Aussage, aber ich tue mich auf der Position wirklich extrem schwer, mich da festzulegen.
Ja.
Weil ich eben ich bin auch ein Fan einfach vom Typ Riasson. Dadurch hat er natürlich bei mir einen kleinen
Bonus. Ja, total. Ja, Finde ich auch klasse. Ja, na, schreibt ihr doch mal wieder rein, was ihr sagt, ja, ne? Wie ihr es seht, was ihr, welche Kovac-Flügelzange ihr sehen wollt oder wollt ihr vielleicht sogar einen neuen haben? Ja, wahrscheinlich schreiben ganz viele, wir brauchen neue Spieler und neuen Transfer und alles katastrophal.
Aber bin ich spiele ich zurück, die Frage.
Ja.
Spiele ich zurück. Was sagst du?
Ja, was? Wer bei mir spielt?
Riason oder Okoto, ja.
Ja, also. Wie ich es vorhin gesagt habe, also wenn ich würde das natürlich nicht nur nach Schema F, aber wenn ich einen von den beiden Kämpferischen drin habe, Svensson, Riason, würde ich, glaube ich, entweder eine Benzebaini oder eine Koto, das hängt so ein bisschen, glaube ich, davon ab, damit man so diese eine Seite vielleicht mehr zubekommt und auf der anderen vielleicht dann auch mehr irgendwie diese Offensivthematik mit drinne hast, so, ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, bei dieser Dreifachbelastung, dass alle immer komplett fit sind. Gut, bei Svensson und oder Riason ist das vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, weil die dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ob das skandinavische Blut ist oder das nordeuropäische. Dass
keine
die,
Stereotypen, bitte. Aber
ja,
das ist schon
klar,
auffällig,
wisst,
ja, die Jungs
sind es ist schon irgendwie, ihr wisst, ne, wie es gemeint ist, keine Ahnung, die laufen da irgendwie ohne Ende, aber hast natürlich recht. Tue ich mich schwer, aber ich glaube, dass Jan Koto vielleicht eine Überraschung wird. Mhm. Also, dass er den einen oder anderen wirklich noch eines Besseren belehrt und dass der echt zeigt, was der BFC. Das wird jetzt nicht die absolute Durchbruchsaison, aber es wird deutlich positiver, als vielleicht der ein oder andere vermutet.
Ja. So, apropos Durchbruch, über den haben wir auch schon häufig gesprochen. Kani Chukwuemeka.
Ja.
Bleibt ein Kandidat. Durchaus bei Borussia Dortmund. Aber es gibt auch Gründe, warum sie nicht sofort nach seiner Zeit in Dortmund gesagt haben, geil, Kani, wir zahlen jedes Geld der Welt für dich, bleib nur bitte bei uns. Mhm. Also Fakt ist, der BVB beschäftigt sich, seitdem sie ihn kennen, eigentlich mit der Überlegung, ob es oder wie sie ihn vielleicht dann doch an sich binden können, ohne zu viel Risiko zu gehen. Weil das Risiko ist ganz klar, ich habe es dir neulich geschickt, ne? Ich habe es neulich mal ausgerechnet. Also der hat im Schnitt für den BVB bei jedem Einsatz nur maximal 22 Minuten gespielt.
Ja.
Und das ist halt einfach, wenn du die Länge der Zeit, die er da war, siehst, hat er 17 Spiele gemacht insgesamt.
Boah, das müsste ich tatsächlich nachschauen.
Ich habe nur noch im Kopf, dass es 22 Minuten im Schnitt sind pro Spiel. Ja. Und das ist halt schlichtweg zu wenig. Du konntest dich auf ihn in diesem halben Jahr, wo du ihn teilweise auch gebraucht hättest, einfach nicht verlassen. Körperlich nicht verlassen. Das war zu wenig. Und deswegen ist der BVB auch nicht hingegangen mit einer Schubkarre voll Geld und hat gesagt, Chelsea, hier, bitteschön, da ist das Geld, wir nehmen den Spieler. Da gibt es einfach im Verein auch ein paar, ja, da sind einige sehr vorsichtig, was Kani Chukwuemeka angeht.
Und ja, vier Spiele, habe eben geguckt, hat er gemacht in der Club-WM jetzt, ne, über 60 ja. Minuten. Und genau, du hast recht, 17 Einsätze, ein Tor, ja. 381 Minuten für den BVB. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Trotzdem, ja. Jesko, Sie sehen schon was in ihm.
Ja, auch ich. Ne? Super ja. Spieler, super Spieler. Nur, dir bringt halt der beste Spieler nichts, wenn du ihn nicht konstant dann auch zur Verfügung hast. Ne? Dann ist der nur eine theoretische Leistung und die brauche ich halt nicht. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang, was auch bei Jadon Sancho Thema ist. Niko Kovac fordert halt. Ne? Der fordert halt richtig von seinen Spielern. Und da muss eben auch ein Kani Chukwuemeka in der Lage sein, dieser Forderung des Trainers nachzukommen. Und wenn es absehbar ist, dass er das körperlich nicht schafft und die medizinische Abteilung da vielleicht auch mal die Augenbraue hebt und sagt, wir sind uns nicht so sicher, ob das Sinn macht, dann musst du halt auch rational als Verein entscheiden.
Genau das ist es. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn an unseren Infos hat der BVB auch nochmal die sportliche Führung Rücksprache mit der medizinischen Abteilung geführt. Da auch nochmal gefragt, wie ist euer Gefühl? Wie fit ist er? Wie kriegen wir ihn hin oder eben nicht? Und da gab es schon auch die Skepsis von Seiten der medizinischen Abteilung. Auch da interessant bei Transfers, wird auch mal Rat reingeholt, bevor man einen Millioneninvest macht. Und da will ich nicht sagen, dass sie den Daumen komplett gesenkt haben, aber zumindest eine Skepsis und gesagt, boah, das kann bei ihm schon noch ein bisschen dauern, bis er wirklich komplett matchfit ist und ein paar Spiele mal über 60, 70 Minuten gehen kann. Also das eben die Grundskepsis beim BVB, warum sie nicht voll auf einen Kauf von Chukwuemeka gehen, es weiterhin mit einer Leihe versuchen. Ja, auch wir haben gehört, die Kollegen der Bild sind, glaube ich, am heutigen oder war es die Bild oder die Watz? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Dienstag.
Auch mit der Info damit rausgekommen, am Dienstag. Wir dürfen ja nicht heute sagen, hast recht, am Dienstag dass der Preis gefallen ist bei Chukwuemeka, jetzt sich so in der Richtung irgendwie 25 Millionen bewegt und nicht mehr bei 35, wie die Option war. Chelsea will mit Blick auf das Financial Fair Play und auch das hohe Gehalt, 6 bis 7 Millionen Euro von Chukwuemeka bei den Blues, natürlich ihn von der Payroll bekommen. Aber auch das, 25 Millionen Euro, das macht den BVB noch nicht so entschlossen, dann zu sagen, jo, wir machen das für das Geld. Deswegen versuchen sie es weiterhin. Das kann auch ein Thema werden, was sich noch ein paar Wochen hinziehen wird oder Tage hinziehen wird. Ich glaube nicht Wochen, weil so viele Wochen haben wir auch nicht, ein paar Tage. Übrigens ganz interessant, er hat mit einer Trikotauswahl, Jesko, für Aufsehen gesorgt auf dem Trainingsplatz mit einem roten Trikot der Nummer 17, Michael Olise. Ein oder andere BVB-sche Fan schon gesagt, was soll das denn?
Oha. Ja. Oha. Aber nochmal ganz kurz, lasst euch bitte auch nicht zu sehr davon blenden, wenn man immer wieder liest, Chukwuemeka will nur zu Borussia Dortmund und es ist seine große Liebe und er will unbedingt hier spielen. Ja, ersetzt der Chukwuemeka durch Marzen. Habe ich alles gelesen, 2 Wochen später war der weg. Also ja. Ne, ich weiß, dieser emotionale Aspekt, der geht vielen Fans nahe und die glauben dann auch, dass es wirklich ein Entscheidungsmerkmal bei so einem Transfer, das ist sicherlich ein Puzzlestückchen immer. Mhm. Ja, wenn ein Spieler keinen Bock auf einen Verein hat, dann wird er da aller Voraussicht nach auch nicht so gerne hinwechseln. Mhm. Ist klar. Der hat sich hier wohlgefühlt, der fand das hier toll, aber es ist jetzt nicht das Hauptargument, weil er gerne zu Borussia Dortmund wechseln würde.
Hm. Ja, das ist so. Also sicherlich ein Thema, an dem wir ein bisschen dranbleiben werden, dranbleiben müssen, das natürlich auch hier im Podcast thematisieren. Jesko, ganz spontan, ne, lohnt sich vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber zu sprechen, denn ein BVB-Transfer hat ein kleines Beben ausgelöst, und zwar in Heidenheim, weil ich ob du das schon mitbekommen hattest, Diandre Ramay. Ja, den der BVB ja als potenzielle Nummer 1 für Gregor Kobel, falls er irgendwann mal geht, verpflichtet hatte. Kopenhagen verliehen, dort das Double geholt, ist er jetzt nach Heidenheim gewechselt. Und das hat zumindest ausgelöst, dass sich Kevin Müller, langjähriger Torwart, Leistungsträger und einer, der sich total identifiziert mit dem Verein, dazu genötigt gefühlt hat, sich zu äußern. Hallo zusammen, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, der erste FC Heidenheim hat eine neue Nummer 1 verpflichtet, also auch das ist interessant.
Die haben scheint eine deutliche Kommunikation intern gegeben zu haben, ja.
Ja, was mir wichtig ist zu erwähnen, keine Missverständnisse, ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich den Verein verlassen möchte und auch keinen Wechselwunsch hinterlegt, warum auch, sagt er. Sagt natürlich, ich habe mich immer zum FC Heidenheim bekannt, Vertrag verlängert, auch in der Situation, als es gegen den Abstieg ging, weil ich mich mit dem Club identifiziere, meine Familie und ich uns nach 10 Jahren in der Stadt längst heimisch fühlen und er in der schwierigen Situation ein Zeichen setzen wollte. Natürlich sagt er aber, nie ein Geheimnis gemacht, dass er ein riesen US-Fan ist. Übrigens habe ich mal eine Roomtour gesehen, der hat ein Kinozimmer, das ist ein Traum für viele von uns.
Okay.
Mit ganz vielen Football, glaube Baseball-Trikots, also richtiger Nerd, was das angeht. Super geiler Raum bei ihm zu Hause, wo er auch twitcht und zockt und also ganz interessant. Und sagt natürlich, wenn ein Angebot käme aus der MLS, dann wird er auf jeden Fall drüber nachdenken. So, aber hat ihn jetzt schon irgendwie vor den Bug gestoßen, diese ganze Geschichte? Es wird nicht nach dem Leistungsprinzip entschieden, das hätte er sich gewünscht. Aber die Verantwortlichen haben das klar kommuniziert, er wird alles raushauen im Training. Also interessant, ne? Das ist ein BVB-Transfer, Diandre Ramay jetzt so etwas ausgelöst hat in Heidenheim. Wollte Skandal. Ich einfach mal reinwerfen.
Ja, stell dir vor, das wäre woanders passiert. Da hätte es auch jemand interessiert, hätte ich fast gesagt. Aber,
aber fies jetzt
böse. Ja, der war ein bisschen böse.
Holger Sandwald ruft bei uns gleich im Podcast an und macht Alarm.
Ja. Nein, ich habe höchsten Respekt vor Heidenheim. Bitte das jetzt nicht wieder verkürzen. Ja, aber es ist ja wirklich, also jetzt wirklich in der Verhältnismäßigkeit, stell dir vor, Alex Meyer schreibt beim BVB so einen Brief oder Gregor Kobel. Ne, ja. Dann hätten wir jetzt gar keine Zeit, um Podcast aufzuzeichnen.
Ja. Definitiv.
Aber interessanter Vorgang.
Thema.
Auf jeden Fall.
Ja, wollte ich einfach mal reinwerfen. So, jetzt in unserer wilden Chronik. Was haben wir noch?
Ja, ich muss ja immer nach. Ricken hält die Mannschaft für gut genug, habe ich mir.
Ach so,
ist unser Bullet Point. Ja, wir haben tatsächlich eine Struktur eigentlich, die wir immer fröhlich aufbrechen, was ich sehr angenehm finde, weil wir uns ja hier unterhalten wollen und nicht einfach Punkte abarbeiten wollen.
Ja.
Aber Lars Ricken hat im Kicker nochmal ein Interview gegeben, wo er dann eigentlich gesagt hat, dass der Endspurt der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er eigentlich auch ohne jetzt ganz viele Neuverpflichtungen sagt, diese Mannschaft ist gut genug. Da gibt es sicherlich viele, die jetzt beide Augenbrauen heben werden und sagen, wie bitte? Wirklich? Das kann ich auch verstehen. Diese Mannschaft hat sicherlich eine gewisse Qualität, die, wenn sie sie abruft, da ist. Aber das Problem, und das ist gar nicht ein Problem nur der vergangenen Saison, sondern der vergangenen Jahre, dass sie es halt nicht schaffen, konstant Qualität abzurufen. Und das ist auch eine, und zwar im Leistungssport, ganz entscheidende Qualität, nämlich die Konstanz. Und von daher müssen sie sich halt schon überlegen, was sie ändern, um diese Konstanz da reinzubekommen. Weil, und da sind wir wieder bei theoretischer Qualität, damit gewinne ich nichts. Ne? Mit dem Wissen, dass sie es eigentlich besser könnten.
Ja, definitiv. Also ich will nicht sagen, dass es eine Fehleinschätzung ist, aber genau diesen Fehler darf der BVB ja eigentlich nicht machen. Jetzt sich hinstellen und sagen, die Jungs, ob das ein Jule Brandt war, ob das ein Emre Can war, ob das ein Sabitzer war, ob das
auch Gregor Kobel Anfang der Saison.
Auch Gregor Kobel Anfang der Saison jetzt irgendwie sich da hinzustellen und zu sagen, die haben am Ende ja gezeigt, was sie können und den Endspurt hingelegt. Ja, überragender Endspurt, keine Frage. Ja, zeigt natürlich, was für eine Qualität sie haben. Am Ende natürlich auch viel Glück gehabt, dass Leipzig nicht so gepunktet hat, wie vielleicht angenommen, dass Frankfurt mal zwischendrin und Freiburg auch Federn gelassen haben. Sonst wäre es natürlich auch klar, dass der BVB nicht in die Champions League gekommen wäre. Und das ist natürlich diese Fehleinschätzung. Und da ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ich hätte mir gewünscht oder würde mir wünschen, dass der BVB dann vielleicht auch in dem einen oder anderen Moment hart bleibt, klar bleibt und dem einen oder anderen, der vielleicht nicht performt hat, die Tür zeigt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir letzte Folge besprochen haben. Die 4-5 Spieler, die allein 50 Millionen Euro Gehalt fressen, was willst du mit denen machen? Die kannst du nicht ausbezahlen oder das ist schon alles eine schwierige Situation. Und wenn es eben nicht die Abnehmer für diese Vereine gibt, dann bist du als Verein halt auch so weit an einem Punkt, dass du dann natürlich dich auch als Lars Ricken hinstellen musst und die stark reden musst nach außen und denen sagen musst, wir brauchen euch und ihr habt es gezeigt. Also das ist schon, deswegen das Interview, ich fand es ganz interessant im Kicker, auch weil er auf Punkte eingeht, wie beispielsweise auf anonyme Leute im Internet, die jetzt völlig hysterisch gerade sind, weil es keine Transfers gibt. Weiß gar nicht, ob ich darauf eingegangen wäre, wenn ich ehrlich bin, weil das macht das Thema ja auch ein bisschen größer, als es dann am Ende ist. Er sagt aber natürlich, ich kann das zum Teil verstehen, weil natürlich jeder im Club, auch wir den Wunsch haben, zum Trainingsstart möglichst die komplette Mannschaft dort zu haben. Wir wollen aber nicht in Aktionismus verfallen, nur um Menschen, die sich meist anonym via Social Media beklagen, zu zeigen, dass wir aktiv sind. Kündigt aber auch an, Jesko, an 2-3 Stellen auf der Zugangsseite noch etwas zu machen, falls wir der Meinung sind, dass uns diese Transfers sportlich weiterhelfen. Nochmal, es gibt einen klaren Plan. Unser Sportdirektor Sebastian Kehl befindet sich gerade mitten in der Umsetzung. Auch da, klarer Plan, ja, haben sie, aber ich weiß schon, dass es intern zumindest ein bisschen angespannter zugeht, als es natürlich jetzt nach außen versucht wird.
Ich meine, das ist jetzt ja klar, ne? Kommunikation. Ne? Also würde ich genauso machen. Wenn ich,
absolut,
ja, wenn ich an der Stelle vom BVB wäre, musst du ja jetzt gerade, vielleicht musst du jetzt, wo das doch sehr viel Dynamik annimmt und ja auch viele Medien das tatsächlich auch als Grundlage von Berichten genommen hat, so beim BVB Unzufriedenheit, passiert nichts, was ist da eigentlich los? Weil halt nichts passiert, ne? Und wir müssen ja auch was schreiben und was erzählen und deswegen war es dann vielleicht doch ein Moment, wo du mal sagst, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen einordnen und ein bisschen gegensteuern, aber du machst es damit natürlich auch ein bisschen größer, als es eigentlich ist. Nähern uns schon wieder einer Marke, wo ich gesagt habe, ach, heute machen wir mal kürzer, aber von wegen. Wir machen noch mal ganz kurz ein Can-Update. Der war beim Trainingsauftakt nicht auf dem Platz. Ich weiß aber, dass er schon mal auf dem Platz war. Da geht es voran. Der hat es immer noch an den Adduktoren. Jeder, der die Adduktoren schon mal kaputt hatte, weiß, was das für eine Scheiße ist. Und dass das einfach lange dauert. Und wenn du da zu früh anfängst, dann wirst du die Scheiße niemals los. Nach unseren Infos ist es aber so, dass er jetzt langsam wieder ins Training einsteigen soll. Noch bei den ersten beiden Testspielen wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, aber im Trainingslager dann durchaus wieder langsam ins Teamtraining eingebunden werden soll. Habe ich das gut gesagt?
Ja, was wird man nicht los? Kannst du nochmal sagen? Die
Adduktoren. Ich hatte es einmal und dann habe ich zu früh, habe ich mich bequatschen lassen, montags hier in Bochum, Hobbyliga, bin ich reingegangen, habe einen Ball geschossen und bin sofort wieder rausgegangen und gesagt, geht nicht. Dann hatte ich es nochmal 2 Monate. Also das ist wirklich, das ist nicht schön. Das ist
unangenehm.
Richtig fies, ja.
Aber Jesko, Hobbykick, ne? Was machen wir eigentlich im Trainingslager? Am 4. August geht's los, diesmal in Saalfelden, nicht in Bad Ragaz, ohne unseren Trainer. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es wieder einen Kick geben wird gegen die Profis, ob wir gegen Nico Kovac und das Trainerteam spielen, gegen Robert. Boah,
gegen Robert Kovac würde ich nicht gerne Fußball spielen. Also nicht als Offensiver.
Auch gegen Nico, auch gegen Nico nicht. Also, für die, die es nicht wissen, wir zocken ja in der Regel immer gegen die Trainer, gegen die Co-Trainer, Stab, mal ein Ovo Mojela dabei, ein Otto Addo war in der Vergangenheit dabei.
Ja, die auch. Holen sich immer Ex-Nationalspieler, wenn sie Angst haben zu verlieren. Dann verpflichten. da geht's dann schnell mit den Verpflichtungen. Ja, Herr Kehl. Da sind dann plötzlich lauter Ex-Nationalspieler auf dem Platz. Nein, es ist ein Hobby-Kick, ein Spaß-Kick, macht eigentlich auch immer viel Spaß. Ich war auch immer gerne dabei, aber aus Urlaubsgründen kann ich leider nicht dabei sein in diesem Jahr.
Genau.
Ich schicke euch eine Voice.
Ja, genau. Trotzdem keine Sorge, wir kommen ja gerade aus der Sommerpause, der Podcast wird weitergehen, dann mit meiner Wenigkeit für die nächsten 2-3 Folgen. Jesko dennoch mal dazugeschaltet oder mit einer Voice, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen
ich Kollegen mal. Ich so mit Wellen im Hintergrund, weißt du, so.
Ja, das wäre fies.
Das wäre fies.
Wobei, Saalfelden in der Nähe von Salzburg, schöne Ecke.
Traumhaft. Ich bin ein bisschen neidisch, wäre auch gerne da.
Ich glaube, das wird anders, das wird cool. Übrigens zwei für euch Fans, öffentliche, falls ihr kommen wollt, Trainingseinheiten am 4. August um 16.30 Uhr und am 8. August um 10.30 Uhr hat der BVB auf seiner Seite auch kommuniziert. Da könntet ihr also zugucken. Bis wir dorthin reisen, gibt es noch zwei Testspiele. Einerseits bei den Sportfreunden in Siegen.
Ja,
bist gegen du dabei? Die Sportfreunde Siegen, nicht gegen Lille. Den Fehler hatte ich zuletzt gemacht, wurde korrigiert. Dann in Iserlohn am Samstag gegen Lille. Also das sind die beiden Testspiele, die werde ich covern, bei uns live zu sehen auf Sky Sport News. In natürlich voller Länge mit Vorbericht, mit Nachbericht oder mit Vorlauf und Nachlauf, mit den Interviews dann. Also da sind wir mal gespannt, wo der BVB dann in etwa steht. Dann das Trainingslager und am 10. Juni dann die große Saisoneröffnung gegen Juve mit Abschieds von Mats Hummels. Also viel los und ganz ehrlich, Jesko, ich habe jetzt auch Bock, dass wieder gekickt wird, weil die Podcasts mit dir machen Spaß. Wir reden viel, ordnen Dinge gut ein, aber es ist dann doch manchmal einfacher, wenn man
theoretisch
Fleisch am Knochen hat.
Ja, das ist wirklich so. Auch diese Club-WM hat ja eigentlich nicht befriedigt irgendwie, das war ja nix. Ich habe jetzt auch richtig Bock. Ich mache jetzt Urlaub und wenn ich wiederkomme, dann geht die Bundesliga wieder los. Freue ich mich drauf.
So ist es. Jesko, ich freue mich. Sinne. Wir hören uns.
Ja, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast. Sky Sport.